Was haben wir? 33?
33.
Schon heftig.
Ich finde das super.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 33. und damit neuesten Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der mit seinem Charme und sportlichen Höchstleistungen die bis dato uneingenommene Festung Franzensfeste im Sturm erobert hat, der wundervolle
Peter.
Und mein Name ist Felix. Peter, wir sind die zwei, die nicht nur alle zwei Wochen einen Podcast machen, aus von oder über Tirol Geschichten erzählen, gegenseitig abwechselnd, sodass nur der Erzählende weiß, worum es geht. Wir sind auch die beiden, die den Podcast dreigeteilt haben. Eingangs wird geplänkelt, dann kommt der Hauptteil und hinten raus kommt das Rausgeplänkel.
Ja, schaut nach einer Struktur aus.
Schon, oder?
Ja.
Bleiben wir dabei?
Ja, schauen wir mal, bis sich jemand beschwert.
Bis sich jemand beschwert. Hiermit möchte ich mich beschweren. Na, ihr gesagt, wir ziehen das durch, hat sich bewährt. Die Zuschauer-Doppelpunkt-Innenzahlen, die steigen, oder Zuhörer-Doppelpunkt-Innenzahlen, die steigen und damit fühle ich mich sicher auf dem richtigen Weg.
Absolut, also wirklich, diese Zahlen, ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn ich sie von dir kriege. Ich bin total begeistert. Vielen Dank dafür.
Absolut. Wenn wir schon bei Zahlen sind, dann unsere große Bitte, das macht man dann mal am Anfang, nicht am Schluss, falls am Ende niemand mehr zuhört, bitte unbedingt den Podcast teilen, weiterempfehlen, unbedingt auf allen Kanälen, wo ihr uns hört und man bewerten kann, gerne bewerten. Das hilft uns, mehr Sichtbarkeit zu bekommen und das macht generell einfach Freude, wenn man sieht, dass das Feedback ein gutes ist.
Ist das nicht Hörbarkeit in dem Sinn?
Wohl, absolut.
Also.
Absolut, das ist leider so. Rein phonetisch hast du total recht. Ja. Lieber Peter, starten wir mit dem Eingeplänkel. Das machen wir für alle Neuzuhörer Doppelpunkt-Innen deshalb, weil wir den Podcast nicht schneiden. Also wir haben niemanden, der das für uns tut, können es selber nicht, also müssen wir in einer Wurst aufnehmen. Und damit der Hauptteil gelingt, müssen wir uns eingangs etwas warm sprechen. Und das machen wir mal so, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, das bin heute ich, eben der sie nicht erzählt, eine Frage stellt, damit der ins Sprechen kommt. Lieber Peter.
Das ist ja nur diesem Einsparungspotenzial.
So ist es.
Geschuldet, weil wir keine Sponsoren haben.
So ist es. Also sollte Sponsoren draußen geben, gerne melden. Lieber Peter, ich darf dir heute eine Frage stellen und die lautet wie folgt. Wir beide waren ja Sonntagabend bei unseren großen Vorbildern, den Podcastern von Geschichten aus der Geschichte, beim Live-Podcast in Telfs. Und ich wollte dich fragen, was hat dir besonders gut gefallen und was würdest du persönlich anders machen, hättest du einen Live-Podcast?
Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, weil das war für mich quasi der erste, nein, das stimmt gar nicht, ich war schon bei Peter und der Wolf, also es war eigentlich der zweite.
Das war Kindermärchen.
Es war eigentlich der zweite Live-Podcast, den ich gesehen habe. Interessanterweise waren sie beide relativ ähnlich aufgebaut. Also es hat einen ersten Teil gegeben vor der Pause, wo man sich in dem Fall mit einer klassischen oder zwei klassischen Geschichten aus der Geschichte dem Publikum vorgestellt hat. Und im zweiten Teil war es nachher so etwas Interaktives, so eine Fragerunde. Ich persönlich, also neben der Bühnenpräsenz von den Jungs, ich persönlich hätte mir ein bisschen mehr.
Was hat dir gut gefallen, ja, und was würdest du anders machen?
Warte, lass mich ausreden.
Was hat dir gut gefallen?
Gut gefallen hat mir das Setting, das Ambiente. Das war relativ reduziert. Das war mit einer kleinen Präsentation. Das war für mich vom Setting her auf das Thema Podcast reduziert. Was mir gut gefallen hat, war der Enthusiasmus des Publikums. Ich glaube, da waren ein paar Fans dabei, die von weit her angereist sind. Also man hat da von Steirern und aus Deutschland und selbst aus Südtirol habe ich Leute gesehen. Also insofern hat mich das extrem überrascht, welche Reichweite die Jungs haben. Und das zeigt mir, dass sie beim Podcast vieles richtig machen und auch den Nerv treffen. Was ich anders gemacht hätte, das war, ich hätte gern ein bisschen mehr von den Geschichten vom Podcast gehabt. Das heißt, da die Hintergründe, warum kommen sie zu der Geschichte, warum haben sie es ausgewählt und was wollen sie uns damit sagen? Das heißt, gibt es da Gibt es da etwas, wie soll ich sagen, Übergeordnetes oder so, das Sie motiviert, das zu machen? Das hätte ich noch gern drinnen gehabt, ein bisschen dieser persönliche Blick, warum Sie die Dinge machen. Aber wie gesagt, unterm Strich war das spannend, weil es für mich einfach zeigt, wie kann man ein Podcast-Studio unter Anführungszeichen auf die Bühne bringen, wie kann man das live dem Publikum verklickern. Und insofern war es ein netter und spannender Abend.
Vielen Dank, sehr, sehr spannend. Es waren ja durchaus Bekannte von uns auch vor Ort und die waren durch die Bank begeistert. Also ich glaube, das Thema Live-Podcast, das hat schon was, sollten wir uns auch mal anschauen. Wenn es draußen jemanden gibt, der gerne veranstaltet und gerne einen Live-Podcast machen würde, wir stehen Gewehr bei Fuß.
Also was mir
wie der gemeine Schütze sagt.
Wirklich, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass die so eine Fanbase haben. Dass Leute wirklich das so verfolgen, dass sie jede, und das sind immerhin über 500 Folgen, da jede Folge zuordnen können und so weiter. Also das hat mich schwer beeindruckt.
Absolut, auch wer das Publikum war, war ja bunt gemischt von jung bis etwas älter und das ist schon sehr schön. Deswegen wäre ein Live-Podcast unsererseits auch sehr spannend. Ich würde unfassbar gerne wissen, wie unser Publikum ausschaut. Ob das jetzt hübsch ist oder nicht.
Wollte gerade fragen, haben wir auch eine Fanbase?
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Zuhörerinnen und deswegen wäre ich gespannt, ob das, wie die ausschauen.
Ja.
Groß, klein, kleiner, größer. Das wäre total spannend.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir, was die Zukunft bringt.
Letzte Frage, lieber Peter. Du wirst, wenn der Podcast erscheint, heute auf der Herbstmesse gewesen sein. Wie war es? Wird?
Kann ich nicht sagen. Da gehen wir ja. Wann? Wir sind da eingeladen um.
Na, das ist schon gewesen.
Also wir waren da eingeladen, mein Fehler, von der TT.
Wir waren eingeladen in 2 Stunden.
Wir waren eingeladen in 2 Stunden von der TT. Dafür rückwirkend herzlichen Dank.
Ist das Werbung? Nein, unbezahlt. Das ist unbezahlte Werbung.
Ja, da müsstet man so.
Genau. Unbezahlte Werbung.
Danke, da müssen wir so einen Jingle einspielen. Ja,
eben. Haben wir gerade gemacht.
Meet Mump, ja passt.
Unbezahlte Werbung.
Genau, und ja, da werden wir sehen, wie toll das sein wird gewesen. Oder so.
So ist es, da merkt man, wie gut wir beim Thema Geschichte, Vergangenheit auch sprachlich unterwegs sind. In diesem Sinne, lieber Peter, ich hätte gesagt, wir schreiten zur Tat und zur heutigen Hauptgeschichte.
Leg los, ich bin schon total gespannt und ich freue mich voll drauf.
Lieber Peter, Folge Nummer 33, also auch Geschichte Nummer 33. Du hast mir gerade Feedback gegeben, was bei Geschichten aus der Geschichte du anders gemacht hättest. Also werde ich mich bemühen, dieses Feedback gleich einfließen zu lassen. Mal schauen, ob es mir gelingt, so spontan. Aber
wo ist denn
der im Laptop? Idealfall passt es. Der Laptop steht da drüben auf meinem Schreibtisch. Ich habe mir ein paar Notizen auf WhatsApp geschrieben, damit ich weiß, von was ich heute reden will. Gut, lieber Peter, heute geht es hoch hinaus. Gemeinsam knacken wir Rekorde, wir ergründen Mythen und wir schaffen Legenden. Gleichzeitig wird es aber auch eisig, wild und steil oder anders gesagt, wir widmen uns deinem ganz persönlichen, allerliebsten Hobby, dem Wandern, dem Bergsteigen, also dem Thema Alpinismus.
Bin Feuer und Flamme.
Nein, ernst. Also wir zwei sind ja immer auf der Suche, seit wir den Podcast haben, aber auch zuvor. Was macht dieses Tiroler, Tirolerin sein denn eigentlich aus? Und ein Thema liegt da ja auf der Hand. Tirol ist ein Land im Gebirge. Wir leben also zwischen den Bergen. Und deshalb schauen wir uns heute eine Biografie an, die einzigartig ist, spektakulär und auch tragisch zugleich. Und wir schauen ein bisschen drauf, was wir von der Biografie lernen können, also was wir aus der Historie ins Heute mitnehmen können. Und ganz nebenbei versuche ich die Frage zu beantworten, ist Tirol eigentlich die Wiege des Bergsteigens oder nicht?
Cool.
Um auf der Metaebene zu bleiben, mich hat das Thema Null und Nüsse interessiert. Bergsteigen könnte mir nicht egaler sein. Ich habe dazu keine Emotion, aber ich habe mich trotzdem dem Thema gestellt und muss sagen, je weiter ich reingetaucht bin ins Thema, desto mehr Facetten habe ich entdeckt, die wir dann doch gecatcht haben und jetzt finde ich es eigentlich ganz spannend. Mhm. Genug Metaebene?
Absolut.
Kann ja nur Metaebene.
Das war total eine nette Einleitung jetzt.
Das ist, die kommt erst die Einleitung.
Also.
Genau, damit wir mal wissen, also wir erzählen ja heute, oder wir folgen einer Biografie und wenn wir über das Bergsteigen reden, Alpinismus, dann müssen wir einfach mal den Kontext schaffen und da sind wir bei diesem Thema Bergsteigen. Du hast ja in deiner Folge über den Tourismus bereits erzählt. Dieses Aui auf dem Berg muss ich, wie alle deutschen Studenten in Innsbruck und wir Tiroler auch leben. Das ist ja eigentlich eher was Modernes, das gab es ja früher nicht. Bis weit ins 18. Jahrhundert war das Hochgebirge für Wanderer und Reisende eigentlich uninteressant. Die haben das eher gemieden. Also diesen Kult, diese fast schon religiöse Überhöhung, oben am Berg bist du der Schöpfung so nahe und herunten im Tal ist alles beschissen. Das ist also erst eine Erfindung der Neuzeit eigentlich. Die Menschen waren nie gezwungen, zumindest wenn sie nicht gezwungen waren, darauf zu gehen, haben sie gar nicht gewusst, was möglich ist da oben. Das heißt, das ist eher was Neueres. Es gibt trotzdem ein paar Geburtsstunden, mehrere, Mehrzahl, Plural, des Bergsteigens. Da gibt es 2,5. Ich muss sagen, schon immer ist der Mensch über Berge drüber, aber eher aus der Not heraus, weil er vielleicht auf der Suche nach Weideflächen war, weil er in ein anderes Land musste, weil Kriege waren. Aber dieses Freiwillige auf den Berg gehen, mehr oder weniger Freiwillige, das ist eher was Neueres. Und trotzdem liegen diese Geburtsstunden schon etwas zurück. 2 sind in der Literatur sehr gut verbrieft. Das ist die Erstbesteigung des Mont Ventoux. Bitte gerne einfach korrigieren, ich kann kein Französisch. Der hat knapp 2000 Meter und wurde im April 1336 von Francesco Petrarca erst bestiegen. Das gilt als Geburtsstunde. Und die 2. ist 150 Jahre später, 1492. Da wurde der Mont Auguil, der hat auch knapp 2000 Meter, durch eine Söldnertruppe auf Befehl von Karl dem 8. Quasi erst bestiegen. Das sind die beiden in der Literatur verbrieften Geburtsstunden. Es gibt aber eigentlich eine, die war auch viel früher und viel höher, nämlich wurde der 3500 Meter hohe Roger Melone 1358, klingt komisch, ja, klingt nach einem dänischen Ministerpräsidenten, ist aber nicht, erst bestiegen. Und die 3 Sachen, sagt man ja, das gilt irgendwie als Vorläufer dieses Bergsteigens. Ich habe gesagt, wir schauen ein bisschen drauf, hat Tirol was damit zu tun? Bis dato klingen ja alle Namen nicht ganz so tirolerisch. Und ich muss sagen, ich habe recherchiert, was gilt als die Wiege des modernen professionellen Alpinismus, dann kommt man auf den kleinen Ort St. Niklaus im Schweizer Kanton Wallis. Der gilt aus Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben als Wiege dieses Alpinismus. Das war damals so eine Art Bergführerzentrum. Das heißt, da haben die ersten Bergführer begonnen zu arbeiten. Deswegen gibt es dort auch das erste Bergführermuseum der Welt. Also Tirol ist es in dem Fall leider nicht. Ich habe erwähnt, der Mensch ist schon immer über Berge geklettert. Es gibt auch ganz frühe Aufzeichnungen aus der Antike und dem Mittelalter, zum Beispiel knapp 200 vor Christus hat der makedonische König Philipp V. den höchsten Berg der Balkanhalbinsel erklommen oder 120 nach Christus Kaiser Hadrian den Ätna. Also der Mensch hat schon immer irgendwie auf den Berg gezogen, aber eher so herausragende Persönlichkeiten oder die, die es mussten, aber nie das Gros der Bevölkerung, nie normale Menschen. Unser Großglockner wurde übrigens sehr spät erst bestiegen, 1800, genauso wie der allseits bekannte Watzmann. Und bis heute ist es so, dass ganz penibel geführte Listen existieren, wo Erstbesteigungen niedergeschrieben werden oder neue Routen, wie man einen Berg begehen kann. Werfen wieder einen Blick auf das Thema, ist der Alpinismus, ist das Bergsteigen was Tirolerisches? Ich muss sagen, ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, dass der Alpinismus mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört, und zwar seit 2019. Den Antrag haben 3 Alpenvereine eingebracht, nämlich der Club Alpin Français, der Schweizer Alpenclub und der Club Alpino Italiano. Also Franzosen, Schweizer, Italiener haben das eingebracht, wir Österreicher und auch wir Tiroler waren da offensichtlich nicht dabei. Wurscht, die Beschreibung, was Alpinismus ist, sprich die Definition, mit der sie das geschafft haben, dass das ganze Kulturerbe wird, klingt dafür spektakulär. Alpinismus ist nämlich nach dieser Definition die Kunst, Gipfel und Wände zu besteigen, aus eigener, physischer und geistiger Kraft. Es müssen dabei natürliche, nicht künstliche Hindernisse überwunden, Risiken eingeschätzt und angenommen werden. Es geht dabei um Eigenverantwortung, Solidarität mit anderen und Respekt vor der Natur. Ich muss sagen, das klingt wie eine wunderschöne Beschreibung des Lebens. Da geht es auch darum, immer mal wieder natürliche, aber auch künstliche Hindernisse zu überspringen, im Idealfall eigenverantwortlich, solidarisch und immer mit Respekt vor der Umwelt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ergo kann ich jetzt schon, obwohl ich kein Alpinist bin, mir aus dem was rausholen, auf mein Leben übertragen und sagen, ich bin gescheiter wieder vor. Mhm. Das war wieder Metaebene. Merkst du? Gut, okay. Oder?
Ja, gut.
Finde ich sehr, sehr schön, diese Beschreibung. Das heißt, wir haben jetzt im Kontext mal mit diesem Alpinismus, mit diesem Bergsteigen die Bühne gebaut. Jetzt wissen wir, was ist das, wie lange gibt es das schon und merken, es ist eher eine Erfindung in der Neuzeit. Und immer wenn es eine Bühne gibt, dann braucht es drauf auch Protagonisten, Figuren. Und wo es Figuren gibt, gibt es immer besondere Figuren, die gefühlt die ganze Welt kennt, so Legenden, so Helden. Und da habe ich lang recherchiert, nein, eigentlich ganz kurz, also ich habe sofort gefunden, den Grund, warum Tirol sehr wohl eine große Rolle spielt beim Thema Alpinismus und beim Thema Bergsteigen. Eine der größten, wenn nicht die größte Legende für so gut wie alle Bergsteiger und Alpinisten ist ein Tiroler. Und der Name ist klar, den kennen sich alle. Der Name ist?
Hermann Buhl.
Hermann Buhl. 1924 geboren in Innsbruck als jüngstes von vier Kindern, also zwischen den beiden Weltkriegen. Er kommt als Vierjähriger bereits ins Waisenhaus, gemeinsam mit seinem Halbbruder. Warum? Weil seine Mutter, die aus Südtirol kommt, die ist psychisch krank und kommt in eine Anstalt. Der Vater, der ist mit vier Kindern total überfordert, erzählt den Kindern komische Geschichten, die Mutter sei gestorben, was nicht stimmt. Die ist in der Anstalt und kommt Jahre später, ja, wird sie Opfer der Nazi-Euthanasie in Mauthausen. Der Hermann ist also 2 Jahre im Waisenhaus und kommt dann zum Glück bei Tante und Onkel unter. Wie kann man sich den Bub vorstellen? Naja, als Erwachsener misst er 1,65, das heißt, er ist kleiner wie wir zwei und wiegt nur 50 Kilo. Das passt bei uns zwar nicht, also den kann man sich als echtes Znirchtl vorstellen und entsprechend hat er auch als Kind ausgeschaut. Also er gilt als sehr schwächlicher, ja, hagerer Junge, sehr, sehr sensibel. Bei der Kindheit, Waisenhaus, dann sind ärmlichen Verhältnissen bei Tante und Onkel auch irgendwie kein Wunder. Was macht jemand, der in solchen Verhältnissen aufwächst? Na, der sucht natürlich sein Heil, sein Glück in den Bergen. Und er beginnt schon als kleiner Junge von zu Hause wegzugehen und rauf in die Berge und da vor allem auf die Nordkette. Die Nordkette ist also seine Spielwiese bis rein hinten ins Karwendel. Und da begeht er, ja, erste Routen, die noch keiner vor ihm gemacht hat, richtig schwierige Dinge. Als 17-Jähriger klettert er bereits Schwierigkeitsstufe 6. Damals gab es nicht mehr als wie Stufe 6. Also der war sehr, sehr talentiert, aber nicht nur die Nordkette. Hat er in Angriff genommen, auch die Duxeralpen oder den Wilden Kaiser hat er bestiegen. Weil er in den Bergen sein Glück findet, geht er 1939 auch zur Jungmannschaft der Sektion Innsbruck, also des Alpenvereins, zwischen 38 und 45 Teil des deutschen Alpenvereins. Später wird er dann gemeinsam mit seinem guten Freund Kurt Diemberger, der spielt später noch eine Rolle, Mitglied in der Sektion Bergland des DAV, und er wird von einem durchaus bekannten Namen oder Mann vom Louis Trenker gepusht. Der schaut, dass der Junge draußen in München gut versorgt wird und gefördert wird, sowohl sportlich als auch im bürgerlichen Leben. Bevor wir aufs Sportliche schauen, bleiben wir bei seinem bürgerlichen Leben. Der junge Hermann macht die Hauptschule und beginnt dann auch eine Lehre als Speditionskaufmann. 1943 macht er eine Ausbildung zum Soldaten in St. Johann in Tirol und kämpft dann später im Krieg als Gebirgsjäger in Italien, unter anderem am Monte Cassino. Nach dem Krieg dann das private Glück, er heiratet eine gewisse Eugenie, genannt Genal Högerle, die ist übrigens erst heuer 100-jährig gestorben. Sie stammt aus Ramsau bei Berchtesgaden. Gemeinsam bekommen sie 3 Kinder, die Kriemhild, die Silvia und die Ingrid. Der Hermann wechselt für die Familie, wie so oft ist, den Wohnort und zieht eben raus nach Bayern zu seiner Frau. Zu diesem Zeitpunkt ist er als Bergführer tätig, allerdings ist es finanziell nicht ganz so erfolgreich. Deswegen muss er nebenbei ab 1952 als Bergsportartikelverkäufer im Sporthaus Schuster in München arbeiten. Also so viel zu seinem bürgerlichen Leben, damit wir wissen, was er da gemacht hat. Die spektakulären Dinge passieren bei seinem Alpinisten-Dasein. Wie erwähnt, der junge Bub, der geht schon in ganz, ganz jungen Jahren rauf in die Berge und leistet dort Unglaubliches. Also der klettert zum ersten Mal die schwersten Routen in den Alpen und das immer und immer wieder. Dazu zählen 2 Ereignisse, die wohl herausragend sind. 1952 hat er die erste Alleinbegehung der Nordostwand des Piz Badile hingelegt. Piz Badile liegt in der Schweiz drüben. Und da der Hermann kein Auto hatte, ist er mit dem Fahrrad von Landeck zum Piz Badile gefahren, geklettert, ist zurückgefahren und war dann so erschöpft, dass er mit dem Fahrradl in den Straßengraben gefahren sein soll. Das heißt, das Unglück passiert nicht am Berg, sondern am Fahrrad. Eine weitere herausragende Leistung war 1953 die Alleinbegehung der Ostwand des Watzmann, des nachts und im Winter. Warum? Naja, wenn jemand wirklich spektakulär klettert und da immer wieder die Grenzen durchbricht, dann träumt er nicht von den Alpen, sondern schon eher Richtung Himalaya. Und wenn er weiß, er muss darüber, wo die Berge deutlich höher sind, dann muss er sich an Kälte gewöhnen und deswegen klettert er oft nachts und im Winter, um den Körper abzuhärten. Es gibt auch Anekdoten, dass er immer so Eis in der Hand hatte und geschaut hat, dass das Eis in der Hand schmilzt, um die Hände einfach abzuhärten, damit er später sich gut im Eis dann festhängen kann. Damit man mitkriegt, wie krass der Mensch war. Als kleiner Bub hat er keine Schuhe gehabt. Der war also in der Notkette unterwegs nur mit Socken und mit einer Wäscheleine, die er seiner Tante geklaut oder entwendet hat, als Kletterseil. Das heißt, er war wirklich in ärmlichsten Verhältnissen und trotzdem hat ihn nichts aufgehalten. Also als kleiner Bub wohnt in dem Burschen irgendwo ein unfassbar krasser Wille, Dinge zu schaffen. Und all das wird er jetzt brauchen. Es bleibt nämlich nicht, wie man unschwer raushören kann, bei seinen Erfolgen in den Alpen. Der wohl bekannteste Gipfelsieg, den er hinlegt, ist natürlich die Erstbesteigung des Nanga Parbat. Immerhin einer der höchsten Berge der Welt mit 8.125 Meter. Und das nicht erst letzte Woche, sondern im Jahr 1953. Damals fällt eine Expedition statt, finanziert von einem Münchner Arzt und einem weiteren Leiter, wobei man schon sagen muss, er war ganz klar der technisch, taktisch, talentierteste und versierteste Kletterer in der Runde. Und wenn man heute einen so hohen Berg besteigt, dann wissen das ja die meisten, es gibt auf einer gewissen Höhe ein Basislager und von dort aus bricht man Richtung Gipfel aus und dann gibt es verschiedenste Lager, bis man dann ganz, ganz oben ist. Und es ist so, dass es einen Monsuneinbruch damals gab. Das heißt, es war ordentlich schlechtes Wetter, aber zum Glück gab es einen kurzfristigen Wetterumschwung und so haben es vier Menschen geschafft. Der Hermann Bull, der Walter Frauenberger, der Hans Ertl und der Otto Kempner am 2. Juli bis ins Lager 5 hinaufzukommen. Das liegt in 6.900 Metern Seehöhe. Nur er und der Otto Kempner haben dort oben übernachtet, die anderen beiden sind wieder runter ins Lager 4, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und dann passiert in der Nacht von 2. auf 3. Juli das Spektakuläre. Den Hermann Bullen hat es nicht mehr gehalten. Er wollte das jetzt schaffen, er war schon so hoch, er will ihn jetzt besteigen. Und er beschließt in der Nacht um 2.30 Uhr, Nacht ist er ja schon gewohnt, um 2.30 Uhr den Alleingang auf einen der höchsten Berge der Welt ohne Sauerstoff. Er wird den Gipfel am gleichen Tag um 19 Uhr vollkommen entkräftet erreichen. 2.30 Uhr aufgestanden, 19 Uhr erreicht er dann den Gipfel.
Irre.
Als Beleg für die Besteigung lässt er seinen Eispickel oben und er hisst eine pakistanische Flagge. Es gibt ein Bild, wo ein Tiroler Wimpel zu sehen ist, hat er aber nur fürs Foto da reingesteckt und hat er dann wieder mitgenommen. Der Eispickel und die Flagge, die bleiben oben. Der Otto Kempner, der kommt eine Stunde später erst drauf, der hat auf 7.400 Metern Seehöhe auf seinem Plateau einen Schwächeanfall erlitten und musste nochmal zurückkehren und kommt dann einfach später erst oben an. Er bleibt dann auch unten im Lager 5, bei den anderen und sie warten auf Bulls Rückkehr. Irgendwie rechnet keiner mehr, dass der wirklich retour kommt. Sie wissen nicht, er ist aufgebrochen, aber ist er oben, ist er nicht oben? Und keiner glaubt so richtig, dass er es schafft, weil der Mann hat keine richtige Biwak-Ausrüstung dabei. Ist aber auf 8000 Meter in der Eiseskälte, aber aufgrund der günstigen Witterungsbedingungen schafft er es zu überleben, allerdings mit Erfrierungen an zwei Zehen. Hat aber noch den gesamten Abstieg vor sich. Und wir wissen alle, wie anstrengend es beim normalen Wandern schon ist, von der Hütte wieder runterzugehen. Der Kollege ist aber in 8000 Metern Höhe oben und muss alles runter mit zwei erfrorenen Zehen. Er war zeitweise in einem echt gefährlichen Zustand der Apathie. Er hat schon Wahrnehmungstäuschungen gehabt und muss man wissen, er hat damals ein Aufputschmittel namens Pervitin genommen. Und laut der Forschung hat er das auch nur deswegen geschafft, sonst wäre es quasi kaum möglich gewesen. Denn er war 41 Stunden alleine unterwegs. Also nach 41 Stunden trifft er im Lager 5 an, komplett erschöpft, extrem dehydriert. Keiner glaubt, dass er es wirklich schafft. Aber er geht auch noch bis ins Hauptlager zu Fuß runter. Sie treffen dort am 7. Juli, dann, also 4 Tage später, unten im Hauptlager alle ein. Und da merkt man nachher, okay, diese Zehen sind nicht mehr zu retten, die müssen amputiert werden. Das war also damals spektakulär, dass es eine Erstbesteigung eines 8000ers gibt. Wie politisch das Ganze ist, merkt man, es gab im Anschluss daran ordentliche Zerwürfnisse. Die haben sogar rechtliche Auswirkungen gehabt, aber darauf gehen wir heute nicht ein. Das ist irrelevant. Aber man sieht schon, wie emotional sowas ist, so eine Höchstleistung zu schaffen. Da haben plötzlich viele Menschen Anspruch auf diesen Gipfelsieg. Es dauert übrigens bis 1999, bis ein Bickel oben am Berg gefunden wird von einer japanischen Expedition. Die nehmen den mit, den Bickel, und geben ihn der mittlerweile Witwe von Hermann Buhlmann zurück. Es bleibt aber nicht nur bei dieser Erstbesteigung. Er liefert auch noch eine zweite spektakuläre Besteigung, und zwar die des Broad Peak. Der Broad Peak ist ein weiterer 8000er in Pakistan. Und mittlerweile hat sich ja was verändert. Der Hermann Buhl, wie wir gerade erfahren haben, hatte zu diesem Zeitpunkt ja 2,10 weniger. Ergo ist Felsenklettern nicht mehr ganz so drin für ihn. Deswegen muss er seine Taktik am Berg umstellen, von Felsenklettern zu Höhenbergsteigen. Kurzer Exkurs, was jetzt Höhenbergsteigen? Ja, Bergsteigen in höheren Lagen. Punkt. Aber was ist daran speziell? Höhenbergsteigen erfordert eine Anpassung der Organsysteme an diese Höhe. Da da oben ja viel weniger Sauerstoff vorherrscht, müssen wir was tun, vor allem ab 7000 Metern, damit wir keine Ödeme, also kein Lungenödem oder kein Hirnödem mehr erleiden, müssen wir was tun. Und da geht es darum, dass wir unsere roten Blutkörperchen vermehren. Und das habe ich nicht gewusst, das ist total individuell. Es gibt untrainierte Leute, die schaffen es innerhalb weniger Zeit, die Blutkörperchen zu verdoppeln und damit sich gut zu akklimatisieren. Und total Sportliche, die chancenlos sind, die das gar nie hinkriegen. Es ist etwas zutiefst individuelles, persönliches. Also wir zwei könnten vielleicht oben am Mount Everest problemlos weiter wandern, weil wir diese Fähigkeit haben, obwohl wir beide untrainiert sein. Habe ich nicht gewusst, durfte ich nachlesen. Es gibt aber so eine ganz viel zitierte und gefährliche Zone, die Todeszone. Die hat ein Schweizer Expeditionsarzt auf einer Himalaya-Expedition festgestellt und niedergeschrieben. Der Edouard Ruiz Dunant oder so ähnlich, der beschreibt diese Todeszone zwischen 7000 und 8000 Metern. Das ist eben die Grenze, wo sich selbst der optimal akklimatisierte Mensch nicht mehr regenerieren kann. Das heißt, da geht es einfach nicht mehr. Da bist du im Ausnahmezustand. Ab 7700 Metern geht es nur noch ums nackte Überleben. Nichts anderes mehr. Und genau in dieser Gegend seien die Jungs unterwegs. Am 9. Juni 1957 Hermann Buhl, Fritz Wintersteller, Kurt Dienberger und Markus Schmuck steigen auf den Broad Peak auf 8051 Meter. Man muss wissen, der Hermann Buhl ist wahrscheinlich auch aufgrund seiner Verletzung als letzter am Berg angekommen. Der gute Freund Kurt Dienberger kommt ihm vom Gipfel sogar entgegen und geht die letzten Meter mit ihm nach oben. Und für so einen ehrgeizigen Menschen, wie es der Hermann Buhl gewesen ist, muss das eine unfassbare Schmach gewesen sein. Also er war zwar bei der Eisbesteigung mit dabei, aber er war der Letzte von den vier, obwohl er immer als der Talentierteste gegolten hat. Und das taugt ihm gar nicht. Das führt später zu einer sehr, sehr schicksalshaften Entscheidung, aber dazu gleich mehr. Alle schaffen es rauf. Der Hermann Buhl aufgrund seines neuen Stils hat da wirklich einen neuen Markstein gelegt. Und zu diesem Zeitpunkt sind Kurt Dienberger und Hermann Buhl die weltweit einzigen zwei Besteiger von zwei der 8000er. Also sie haben die anderen beiden, die es jemals gemacht haben. Damit man ein Gefühl kriegt, wie krass das ist, weil sind ja quasi alle 8000er Eis bestiegen. Um diese Rekorde zu brechen, müsste man am Mars weiter kraxeln, damit man das brechen kann. Es geht nicht mehr. Also es ist ausgeschöpft. Es wird auf alle Ewigkeiten, bis man am Mars klettern kann, wird das der Rekord bleiben. Das kann man nicht mehr brechen. Da kriegt man ein Gefühl, wie krass das Ganze ist. Aber wir haben es gehört, Hermann Buhl kommt als letzter oben an am Broad Peak, ist entsprechend getroffen und er überredet seinen guten Freund, eben den Kurt Dienberger, ach, machen wir ein paar Tage später noch einen weiteren knappen 8000er. Und da passiert es. Scholiosa, glaube ich, heißt er, wenn ich es richtig ausspricht, der ist 7650 Meter hoch. Den wollen sie besteigen, glaube ich, nur zwei Wochen später. Und da passiert Unglück. Sie kommen in einen Schneesturm. Der Kurt Dienberger bekommt mit, wie er Schneewächte abbricht. Intuitiv springt er zur Seite, freut sich, dass er es geschafft hat und will sagen, hey Hermann, haben wir Glück gehabt, schaut da hin, wo der Hermann stehen sollte. Der ist aber nicht mehr da. Mhm. Und er macht dann ein Foto von diesem Absturzort und man geht davon aus, dass der Hermann Buhl sich im Schneegestöber einfach nicht mehr orientieren konnte und dann gemeinsam mit dieser Schneewehe abgestürzt ist. Also er gilt bis heute als in Pakistan verschollen, dürfte aber einfach abgestürzt und verstorben sein. Und das mit gerade mal ein bisschen über 30 Jahren. Was bleibt von dieser außerordentlichen, krassen Karriere? Naja, wir haben es gerade gesagt, er war der Erste, der einen 8000er auf dem Schlussstück allein und ohne Sauerstoff bestiegen hat. Das war so herausragend, dass er im Jahr 1953 zum Sportler des Jahres in Österreich gewählt wurde. Bis heute der einzige Bergsteiger, der diesen Titel jemals verliehen bekommen hat. In Fachkreisen grillt er aufgrund seiner Eisbegehung in den Alpen und im Karakorum als der bedeutendste Felsenkletterer und Höhenbergsteiger aller Zeiten. Er hat damals aufgrund dessen, dass er aus eigenem Willen darauf wollte, also aus persönlichen Motiven, auch mit diesen bis dahin vorherrschenden nationalen Bergsteiger-Idealen gebrochen. Früher ging es darum, dass irgendeine Fahne oben drin steckt, für Bayern, für Deutschland, für Österreich, für whatever. Er hat es aus persönlichen Motiven gemacht und damit eigentlich eine ganz neue Generation geprägt oder ein neues Zeitalter eingeleitet. Er hat sich oben am Berg auch keine schweren Materialschlachten geliefert. Er hat immer leichtes Gepäck gehabt, schnelle Aufstiege ohne Sauerstoff. Und damit war er ein Wegbereiter für Menschen wie Reinhold Messner, der sicher in jedem Interview sagen wird, Hermann Buhl ist sein großes Vorbild. Also der Mensch hat damals Grenzen gesprengt, noch nie Dagewesenes geschafft und Generationen nach sich geprägt. Um es nochmal herzuholen, 41 Stunden alleine in der Todeszone in einem Biwak ohne wirkliche Ausrüstung zu überleben, das ist einfach nur unmenschlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, vor allem in den 1950er Jahren. Ein bisschen tragisch ist, dass knapp 50 Jahre nach seinem Tod ein österreichischer Bergsteiger und Alpinhistoriker diese Expedition, wo der Hermann Buhl abgestürzt ist, nachgemacht hat und ebenfalls verunglückt ist, 2006. Ja, wo findet man den Hermann Buhl heute? In vielen, vielen Büchern, in vielen, vielen Artikeln. Ihr habt da viel gelesen drüber und so gut wie jeder Artikel ist sehr, sehr überhöht. Überall heißt quasi Legende oder Mensch am Olymp des Bergsteigens. Er wirkt ein bisschen wie so eine weit entfernte Statue. Also er ist gar nicht so greifbar, menschlich greifbar. Aber man kann auch mit offenen Augen nach Innsbruck gehen und wird draufkommen, dass die Bergstation der Hungerburgbahn am Hermann-Buhl-Platz ist. Man wird draufkommen, dass oben auf der Seegrube eine Tafel angebracht ist, wo dem Hermann Buhl gedacht wird. Und im Berchtesgaden draußen gibt es natürlich ein entsprechendes Museum, wo auch viele Devotionalien von ihm zu finden sind. Also wir haben heute eine Geschichte gehört über einen Mann, der nur 1,65 groß war, knapp 50 Kilo gewogen hat, der in der Jugend kaum Wärme erlebt hat, sondern zwischen Waisenhaus und Pflegefamilie gebändelt ist. Jemand, der zwischen Armut und Krieg gelebt hat. Und all das konnte ihn nicht hindern. Nicht einmal die Socken und die Wäscheleine konnten ihn hindern, in die Berge zu gehen. Seine Tochter wird viele, viele Jahre später ein Buch schreiben über ihren Vater, den sie als sehr streng und herrisch und sehr fokussiert auf Ziele beschreiben wird. Sie sagt, in ihm hat es irgendwie so eine Art Loch gegeben und das musste gefüllt werden, dieses Loch des Sinns. Und ihm hat halt Bergsteigen einfach den Sinn gebracht. Sie sagt, er hat gemacht, was er am besten konnte und manche sind einfach zu größeren Berufen und das fordert Opfer. Noch schöner finde ich, sagt die Tochter eines guten Freundes von ihm, sie hat nämlich selbst Alpinistin, sie hat im Kinderzimmer ein Bild gehabt vom Hermann Buhl, so schwarz-weiß am Gipfel stehend. Und sie sagt, sie hat Jahre lang immer nur gesehen, dass der Mensch es schafft, Hindernisse zu überwinden, Unmenschliches zu schaffen. Und erst viel später ist sie draufgekommen, welche Verletzlichkeit eigentlich auch hinter dem Menschen steckt. Also die haben ja Dinge angetrieben, man kann halt nicht meine sagen, aber die sind wahrscheinlich schwer zu ergründen. Und sie findet ihn heute deswegen so faszinierend, weil auf den zweiten Blick auch diese Verletzlichkeit im Menschen spürend sichtbar ist. Und ich glaube, das ist was, was wir für uns alle mitnehmen können. Das war meine Geschichte über den Mann, der definitiv Übermenschliches geschafft hat, der Generationen an Alpinisten geprägt hat bis heute und der definitiv mich sagen lässt, doch, Tirol ist eine der Wiegen des modernen Bergsteigertums.
Fantastisch.
Reflexion.
Fantastisch. Vielen Dank. Total lässig. Mir taugen solche Biografien ja sowieso. Und gerade aus meiner Sicht ist es eine Persönlichkeit, die nicht so im Fokus
überhaupt nicht ist.
Gegenüber anderen Alpinisten, gerade weil er da so ein Pionier war, überhaupt nicht. Also ich habe nur den einzigen Bezug, dass ich als kleines Kind, lach jetzt nicht, als Kind immer mit meinem Vater beim IVV Fitwandertag mitgegangen bin. Das war einmal im Jahr, so im Herbst oder was. Und da hat es, wenn man 10 oder 20 Kilometer gegangen ist, hat man dann Medaillen gekriegt. Medaille. Mhm. Genau. Immer, und ich glaube, jedes Jahr war es ein anderer Alpinist, den man da gekriegt hat. Und unter anderem war es eben auch diese Hermann-Buhl-Medaille, sehr groß und sehr aufwendig gemacht. Und das war eigentlich mein einziger Bezug zu ihm. Und da erst eben den Hintergrund, dass er so ein bekannter Bergsteiger war, so weiter entdeckt. Aber insgesamt ist er für mich eine unbekannte Persönlichkeit. Vor allem für das, was ich jetzt gerade gehört habe, was er geleistet hat und was eben diese ganze Pioniertätigkeit betrifft.
Ja, ja, absolut. Also mir kam er unter, weil glaube ich damals zum 100-jährigen Geburtstag oder Todestag, I don't know, hat halt Servus TV damals ein Doku gehabt. Mhm. Und das habe ich aber nur in der Zeitung gelesen und habe dann Hermann Bull und Tiroler und so, aha, okay, passt. Wir haben also einen Tiroler, der nicht Reinhold Messner heißt und der Großes geschafft hat an den 8000ern. Da bin ich drüber gestolpert und jetzt wieder, als wir auf der Nordkette waren, Hermann Bull-Platz, ich lese immer die Schilder, wer war das? Und oben auf der Seegrube sehe ich auch nochmal das Tafel, denke mir, okay, googeln Hermann Bull, was steckt denn wirklich dahinter? Und habe mir dann ein bisschen eingelesen und eben, wie gesagt, Bergsteigen gibt mir gar nichts. Also das ist nicht meine Welt. Aber je weiter ich mich mit der Person beschäftigt habe, war es einfach dann doch faszinierend zu sehen, gerade wo die Tochter sagt, ihr Vater hatte so spürbar irgendwie ein Loch, das es zu füllen galt, ein innerliches. Und ihm hat eben dieses Bergsteigen diesen Sinn gegeben. Das hat mir dann fasziniert, vor allem, weil ich ja einmal eine Zeit lang für einen großen österreichischen Getränkekonzern Interviews machen durfte mit vielen Extremsportlern. Und da war einer dabei, der Simon Giertl, ist ein junger Südtiroler Kletterer. Und der hat interviewt und gefragt, warum machst du das? Also warum begibst du dich permanent in so total sinnlose Gefahren? Also das ist doch ein Wahnsinn. Also genau, er sieht halt bewusst, dass er immer zwischen Tod und Leben quasi hin und her wandelt und ein falscher Griff und er weiß, es ist vorbei. Aber die Liebe zum Berg ist so groß und das Gefühl, dann das geschafft zu haben und diese Glücksgefühle sind so, so riesig, dass er das immer wieder gern eingeht. Und da merkst du, es gibt einfach einen kleinen Prozentsatz der Menschen, denen wohnt das inne und die müssen das auch machen. Und das habe ich jetzt besonders spannend gefunden, weil ja gerade dieser Tage, glaube ich, am Mount Everest 400 Touristen hängen geblieben sind. Heute habe ich gelesen, alle gerettet zum Glück. Aufgrund eines Wetterumschwungs sind die da oben festgeklebt. Das fand ich ganz spannend eigentlich, weil es gerade aktuell ganz gut dazu passt. Aber es gibt wirklich Menschen, die machen das gerne und die sollen das machen.
Nein, ich finde das super, eben auch solche Leute ein bisschen von Vorhang zu holen. Und ich lerne da total viel. Ich finde das total lässig. Vielleicht sind sie auch ein bisschen unterrepräsentiert da in Tirol. Oder ich weiß es halt einfach nicht.
Wir suchen halt immer nach diesem Tiroler-Sein. Und da konstruieren wir irgendwas zwischen modernen Geschichten und alten Klischees. Aber es gibt ja genau solche Biografien, wo für mich ganz, ganz viel drinnen steckt. Also für mich ist dieses Tiroler-Sein hat immer was damit zu tun. Wir müssen halt, das haben wir eh schon oft gesagt, da wir mitten in den Bergen leben, müssen wir alles ein bisschen extremer machen. Mhm. Wenn wir heute ein Bergbauer hat andere Herausforderungen wie jemand, der im Flachland wohnt. Der muss plötzlich auf, weiß nicht, was für eine Steigung, Rasen mähen und so weiter. Oder wenn wir halt eine Stadt haben zwischen den Bergen, haben wir andere Herausforderungen, wie wenn viel Platz da ist. Und ich finde, dass diese Biografie von Hermann Bull das ganz gut zeigt. Mhm. Bei uns muss man Dinge besonders gut machen und auch besonders gern machen. Und das ist schon was bei uns ganz tief drin ist. Mhm. Und deswegen, man braucht gar nicht weit suchen, sondern sowas würde schon reichen und da könnte man viel mitnehmen.
Ja, na, hat mir voll getaugt. Echt, vielen Dank für die Geschichte und ich finde das wichtig, dass man genau solche Sachen zum Herrn kriegt.
Sehe ich auch so. Hast du noch Fragen, noch was zum Ergänzen?
Nein, für mich war das eine total runde Geschichte ich bin ja auch kein Bergsteiger, geschweige denn Alpinist und gerade solche Dinge, von denen man wenig weiß, halte ich für besonders wichtig.
Letzter Teil des heutigen Podcasts. Wir blicken in Experience Tirol, die Show. Die gibt es ja im Carvers Tirol, zweiter Stock, also mitten im Zentrum von Innsbruck zu sehen. Lieber Peter, wir fliegen nächste Woche nach Hamburg, weil wir dort für einen Preis nominiert sind. Magst du kurz mir erzählen, werden wir den gewinnen und wer sind denn unsere Kontrahenten?
Ja, das ist total spannend, finde ich. Das freut uns prinzipiell schon die Nominierung, weil das das erste Mal außerhalb von Österreich ist. Ich meine, in Österreich waren wir schon für den Startpreis nominiert, also ist das schon mal total cool. Aber jetzt geht es halt über die Grenzen hinaus. Und da geht es darum, dass das ist der AV-Award und da sind wir mit vielen anderen renommierten, immersiven Shows im Boot, wie zum Beispiel das Mythos Mozart. Und solche Geschichten.
Oder im Europapark.
Oder dem Europapark, ganz genau. Und insofern tut das natürlich sehr gut, dass man in so einer illustren Gesellschaft da mittendrin ist. Und du hast es schon erwähnt, das Ganze geht nächste Woche in Hamburg über die Bühne. Und zwar exakt am Donnerstag. Und beim nächsten Podcast können wir nachher berichten, wie das Ganze ausgegangen ist.
Vielen lieben Dank. Mir bleibt nur mal, dass wir uns verabschieden.
Ja,
wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt uns treu. Nicht vergessen, weiterempfehlen, bewerten und gerne Themen einsenden auf allen Kanälen oder auf podcast@experiencetirol.com. Bis in 2 Wochen. Baba.
Pfiat euch.
Wirst du Hermann Bull jetzt nacheifern?
Nein, das wäre ich sicher nicht. Allein, weil es meine Statur nicht zulässt. Ich meine, in der Zwischenzeit sind die Seile fest. Aber trotzdem.
Du meinst, an der Wäscheleine würdest du nicht baumeln wollen?
Das würde ich der Wäscheleine nicht antun.
Wieder Karakorum für ein Tiroler Portalspaßbrot. Karakorum. Wenn jetzt niemand zuhört, hat er es geschafft.